Die Cloud muss ja irgendwo wohnen. Und eine Cloud ist sehr, sehr anspruchsvoll, was die Infrastruktur anbelangt, die Strombereitstellung, die Kühlung und auch die Konnektivität. Und sobald ihr soziale Netzwerke sucht, Suchmaschinen, ist irgendwo ein Server im Hintergrund, der in der Regel in der Cloud läuft, um das Ganze halt zu betreiben.
Unboxing IT, ein Podcast von DataGroup.
Hi und herzlich willkommen zu Unboxing IT zusammen mit Melli und Froni. Ja, heute haben wir wieder etwas anderes für euch mitgebracht. Wir haben keinen Kollegen mit dabei, auch keinen Kunden, sondern Digital Realty. Genau, heute sitzt Frank Heinzinger bei uns. Er ist Account Director bei Digital Realty in Frankfurt, ist seit 2012 im Bereich Rechenzentren, Colocation, Cloud und Connectivity tätig, war davor bei Interaction Software AG und IBM, also hat schon lange, lange IT- und Infrastrukturerfahrung und sein Spezialgebiet, die sichere, ausfallsichere Cloud-Infrastruktur, passt also perfekt für die heutige Folge. Ich bin gespannt, was ihn damals in die Welt der Rechenzentren gebracht hat und was er uns heute noch für Insights aus der RZ Welt mitbringen kann. Und wenn ihr euch fragt, wer ist denn Digital Realty eigentlich? Digital Realty hat über 300 Rechenzentren weltweit und ist in mehr als 25 Ländern vertreten. Bei Digital Realty bekommt man alles aus einer Hand. Colocation, Interconnection und Rechenzentrum-Services. Also ideal für Unternehmen, die global skalieren und innovativ bleiben wollen. Bleibt dran, hört euch die Folge an. Wir freuen uns auf euch.
Hi Frank, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hi Frank.
Hallo Melli, hallo Froni. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Interview. Bin sehr gespannt auf eure Fragen.
Ja, wir haben dich auch gerade schon vorgestellt. Wenn du jetzt jemand außerhalb der IT erklären müsstest, was ihr macht, was genau ist das?
Das ist relativ einfach in einem Satz erklärt. Also wir planen, bauen, betreiben Rechenzentren. Wir machen das auf 6 Kontinenten, 27 Ländern. So sind wir mittlerweile der größte Anbieter mit über 23 Datacentern global. Wir haben 5000 Kunden auf bei uns der Fläche, also beziehungsweise bei uns Fläche angemietet haben. So sind wir die Nummer 1 im Markt global, was die Kapazitäten anbelangt. Man kann sich das auch so vorstellen, als würde der Kunde sein Datacenter bei uns im Gebäude betreiben. Also wir sorgen dafür, dass der Strom nicht ausfällt, dass die Kühlung vorhanden ist, dass eine entsprechende Konnektivität zur Außenwelt besteht, zum Internet, zum Carrier. Und der Kunde bringt dann seine Hardware mit und betreibt die bei uns in Gebäuden, die halt dediziert genau für solche Services gebaut wurden.
Wow, also ganz schön hohe Zahlen, die du da auf jeden Fall für uns mitgebracht hast. Ja, dann können wir fast schon sagen, Melli, wir sind stolz, dass wir einer davon sind.
Auf jeden Fall. Ja, Frank, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre dabei. Mhm. Die Partnerschaft besteht ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Aber wie bist du denn persönlich überhaupt in die Welt der Rechenzentren gekommen? Also war das geplant, eher ein Zufall oder wie kam es dazu?
Ja, wie so oft im Leben war es eher ein Zufall. Wobei das eigentlich ganz gut zu meinem Lebenslauf auch gepasst hat. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ja, Ende der 90er, war dann lange Zeit in der Softwarebranche unterwegs und irgendwann hat ein privater Kontakt bei mir an die Tür geklopft und hat gefragt, ob ich nicht ins Datacenter-Business wechseln möchte. Ich war da anfangs ein bisschen skeptisch, aber dann, nachdem ich mir das im Detail angeschaut habe, hat es mich dann doch begeistert. Gerade die Technik, wenn man technikaffin ist, ich hatte als Schwerpunkt auch Maschinenbau, da findet man sehr, sehr schnell Zugang zu dieser Welt. Und ja, ich bin jetzt seit knapp 14 Jahren dabei und habe das auch nie bereut, diesen Schritt.
Ja, also uns ging es ja auch so, als wir das erste Mal im Rechenzentrum waren, da hatten wir uns ja auch vor Ort getroffen. Ist schon Wahnsinn, was da an Technik steht. Und ja, wenn man das mal live sieht, ist noch ein ganz anderes Gefühl. Gibt es da irgendwas, was dich begeistert an deinem Arbeitsalltag oder wenn du im Rechenzentrum stehst?
Ja, die Technik. Also wie sich die Technik der letzten Jahre entwickelt hat. Wie effizient die Anlagen mittlerweile betrieben werden. Wir sehen es ja auch an der Dichte, an der Energiedichte, von der wir gerne in der Branche reden. Das heißt, ja, als Anfang haben wir Datacenter entsprechend vermarktet mit 600, 800 Watt pro Quadratmeter. Mittlerweile sind wir bei 2 Kilowatt beziehungsweise noch mehr, noch höhere Dichte pro Quadratmeter. Das wird auch vom Markt nachgefragt. Also wir sehen mehr und mehr, dass die Server leistungsfähiger werden, dass mehr KW pro Rack zur Verfügung gestellt werden muss. Weil halt immer mehr Server entsprechend auf kleine Fläche eingebaut werden. Das zu beobachten jetzt nicht nur auf der Seite der Verbraucher oder der Energieverbraucher, sondern auch was das für uns als Datacenter-Betreiber bedeutet in Bezug auf Strombereitstellung. Das heißt, wir bieten ja eine unterbrechungsfreie Stromversorgung an, immer mit 2 Feeds. Das heißt, alles ist batteriegestützt, generatorgestützt, dass der Strom nie ausfällt. Die Dimension alleine. Und das Ganze natürlich auf der Seite der Kühlung. Denn letztendlich wird ja der Strom in Wärme umgewandelt, die Wärme muss abgeführt werden. Auch hier die Chiller, wie wir es nennen, also die Kühlaggregate bei uns auf dem Dach, die Wasserkreisläufe, das hat mittlerweile Dimensionen eingenommen, die sehr, sehr beeindruckend sind.
Melli hat es ja auch gerade schon mal angesprochen. Wir hatten ja schon das Vergnügen, euer Rechenzentrum in Frankfurt einmal live zu sehen, was ich nebenbei auch wirklich jedem empfehlen kann, da mal die Chance zu ergreifen, wenn man sie hat. Du hast uns doch eigentlich ganz gut beigebracht, wie Rechenzentren und Service Provider eigentlich zusammenarbeiten. Kannst du uns nochmal sagen, was genau ist denn der Kern der Zusammenarbeit zwischen Rechenzentren und Service Providern?
Ich glaube, was die Partnerschaft ausmacht, ist, dass jeder auf sich auf seine Kernkompetenzen fokussiert. Wie anfangs gesagt, unsere Kernkompetenz liegt halt darin, Data Center zu planen, dann entsprechend zu betreiben und die Fläche zur Verfügung zu stellen. Also da wird das Lösungsportfolio auch klar voneinander getrennt. Eure Kunden, quasi unsere Endkunden, haben so mit einem Best-of-Breed-Ansatz. Sie haben einen der besten Data Center Provider global, der quasi die Infrastruktur, das Umfeld für die Infrastruktur bereitstellt und ihr, die entsprechend dann die Lösung betreiben, mit eurer Corebox beispielsweise oder mit Managed Services. Das ist aus meiner Sicht ein Perfect Match. Und was das Schöne ist, was mich auch begeistert, dass es nicht nur eine Partnerschaft, die auf dem Papier steht, sondern die einfach gelebt wird. Wir haben das auf der ISSA gelebt, wo wir gemeinsam Stand hatten. Wir merken das auch im täglichen Business, dass ihr sehr oft Kunden einladet, sich das Data Center mal anzuschauen. Die Partnerschaft auf meiner Sicht ist auf einem sehr hohen professionellen Niveau. Man merkt auch, dass wir schon seit mehreren Jahren zusammenarbeiten. Und ja, man weiß genau, wie der andere tickt, kann darauf eingehen und kann auch so die optimale Lösung für eure Kunden bereitstellen.
Du hast jetzt auch schon viele von unseren Kunden über die letzten Jahre hinweg kennengelernt, ne? Allein schon durch die lange Zusammenarbeit. Wir haben natürlich auch Kunden, die im Umfeld kritisch unterwegs sind. Wie schafft ihr es, dass gerade Unternehmen mit so hohen Anforderungen zuverlässig und ja, sagen wir mal, sicher onboardet werden?
Ich glaube, der erste Schritt sind die Zertifikate. Die Zertifikate, die wir schon seit über 10, 15 Jahren haben, gerade im Bereich Business Continuum Management, bei den Kritis-Anwendungen, spielt das eine sehr große Rolle. Wir gehören ja auch zur kritischen Infrastruktur. Das heißt, wir haben auch entsprechend sind auch kritisch zertifiziert. Das sieht man auch in den Audits. Wir hatten letztes Jahr oder die letzten Jahre mehr als ein Audit im Durchschnitt pro Woche gehabt. Das heißt, wir befinden uns auch da recht weit oben der Lernkurve und sind entsprechend auf diese Forderungen, auf diese Anforderungen vorbereitet.
Wie läuft denn aus eurer Sicht das Onboarding ab? Beziehungsweise welches Doing hat da oder welche Rolle spielt dabei das Rechenzentrum an sich?
Ich glaube, der erste Schritt ist eine ganz klare Rollenverteilung, dass jeder bewusst ist, wer ist für welchen Part verantwortlich und welcher Part wird ja auch gegenüber dem Kunden dann nachgewiesen beziehungsweise aufgebaut. Und wir als Rechenzentrum spielen halt quasi, ja, wir sind die Grundlage, wir sind die Foundation. Und hier bringt dann quasi oben die nächsten Stufen als Service Provider mit in das Kundenangebot hinein. Und daher ist, glaube ich, die Aufgabenverteilung ganz wichtig und dass auch jeder weiß, für welchen Teil er verantwortlich ist. Da wir mehrere Kunden im Jahr anboarden, ist es bei uns schon ein Standardprozess, der entsprechend gelebt wird, sodass wir da auch wieder, was ich anfangs schon sagte, sehr, sehr gut zusammenpassen, was unser Lösungsportfolio anbelangt.
Gerade bei Kritis-Kunden ist es ja auch wichtig, dass sie einmal gespiegelt werden sozusagen. Mhm. Kannst du uns das oder unseren Zuhörern dann vielleicht das nochmal genauer erklären?
Ja, wir sprechen da innerhalb der Branche von der Georedundanz. Das heißt, man hat zwei Datacenter im Abstand zwischen 10, 25, 30 Kilometer, wo die Daten synchron gespiegelt werden können. Das heißt, falls wirklich mal ein Datacenter ausfallen sollte, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass dann ja on the fly das andere Datacenter die Last übernehmen kann, sodass für den Kunden eine sehr, sehr hohe Ausfallsicherheit besteht. Nicht nur des einzelnen Rechenzentrums, sondern durch die Spiegelung, durch die Georedundanz wird das Ganze nochmal auf zwei Anbietern quasi verteilt und das ist die höchste Sicherheitsstufe, die generell im Markt verfügbar ist.
Und jetzt gehen wir mal vom Worst Case aus. Was erwartet den Kunden oder wie sieht der Prozess dahinter aus, wenn wirklich mal ein Rechenzentrum eine Störung hat oder down ist? Also wirklich, was ist so der, ihr seid ja darauf vorbereitet, ihr habt ja die Zertifizierungen und so weiter. Aber wie sieht der Prozess dahinter aus, wenn wirklich mal der Worst Case eintritt?
Also wie du schon sagtest, wir haben ja entsprechend in dem Business Continuum Management die Prozesse hinterlegt. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man offen mit den Kunden kommuniziert, dass man schnell informiert, dass man sagt, was ist vorgefallen, was sind die nächsten Schritte, mit welchen Auswirkungen ist zu rechnen, ob sich jetzt der Betrieb im sicheren Zustand befindet oder ob irgendwelche Risiken schon erkennbar sind. Das sollte oder muss entsprechend kommuniziert werden. Natürlich auch ganz wichtig, dass man Vorsorge trifft. Das heißt, dass die vorgegebenen Wartungen entsprechend eingehalten werden. Was wir auch machen, ist ein Black-Building-Test einmal im Jahr bei jedem Rechenzentrum, dass wir uns vom Stromnetz trennen, dass die einzelnen Komponenten auch ineinander greifen. Das heißt, sobald der Strom weg ist, der Generator sofort anspringt, sich synchronisiert. In der Zwischenzeit übernimmt halt die Last die entsprechenden Batterien, also die USV und die unterbrechungsfreie Stromversorgung, sodass der Strom in dem Kundenbereich jederzeit zur Verfügung steht. Abgepuffert erstmal, wie gesagt, durch Batterien, dann springt der Generator an, der synchronisiert sich mit dem Netz und kann dann die Last des kompletten Datacenters übernehmen. Natürlich haben wir entsprechend Dieselvorrat, dass der Generator je nach Auslastung bis zu 72 Stunden laufen kann. Wir haben natürlich auch Verträge mit den Diesellieferanten, die dann entsprechend aktiviert werden in so einem Fall, dass entsprechend auch im Betrieb nachgetankt werden kann, sodass der Generator quasi ja unbegrenzt laufen kann. Auch vor dem Hintergrund des N+1 bzw. N+2 Konzeptes können wir in einem solchen Betrieb immer Generatoren rausnehmen, die können gewartet werden, dann wieder entsprechend den Betrieb aufnehmen, sodass wir durch das Vorhalten von Ersatzgeneratoren, um es so rum auszudrücken, halt immer sicherstellen, dass das Data Center auch laufen kann, falls mal der Strom ausfallen sollte.
Na, ist ja gut, dass die Generatoren zumindest einmal im Jahr zum Einsatz kommen.
Ja, die kommen sogar öfters im Einsatz, also quartalsweise. Okay. Bei dem Black Building Test ist halt, wie anfangs gesagt, ganz wichtig, dass die Komponenten ineinander greifen. Ansonsten werden die Generatoren, je nachdem, wie es der Hersteller vorgibt, einmal im Quartal getestet, also gestartet, beziehungsweise monatsweise. Die sind auch vorgewärmt. Das heißt, wenn es mal kalt draußen ist, dass da keine Anlaufschwierigkeiten gibt, die wärmen wir vor auf 25, 27 Grad, sodass da kein Problem besteht, falls der Strom ausfallen sollte, dass der Generator sofort einsatzbereit ist, ja.
Ah, auch interessant. Sehr cool. Ja, cool.
Ja, das ist eine Technik dahinter. Ich finde es auch, wie anfangs gesagt, immer wieder spannend, auf welcher Detailebene wir dann uns die einzelnen Komponenten anschauen und dann auch, die Ausfallsicherheit für unsere Kunden gewährleisten, sicherstellen.
Ja, bedenkt man im ersten Schritt gar nicht, ne? Aber wichtig, dass es so ist. Ja, Frank, wir sind ja jetzt aktuell in der Cloud-Staffel und haben dich heute auch eingeladen, weil wir über das Zuhause der Cloud sprechen möchten. Mhm. Viele vergessen natürlich, dass hinter der Cloud auch irgendwie eine physische Infrastruktur steckt. Was ist denn wichtig an dieser Basis, an dieser physischen Infrastruktur und worauf muss ganz besonders geachtet werden, damit eine Cloud dann auch tatsächlich funktioniert?
Ja, habe ich vorausgeführt, einmal die Ausfallsicherheit. Die Cloud muss natürlich laufen. Das ist ja auch quasi das Versprechen gegenüber dem Endkunden, dass der Service immer zur Verfügung steht. Da spielen wir auch einen großen Anteil daran. Dann, eine Cloud ist ja auch keine Insel. Also eine Cloud braucht ja die Connectivity zur Außenwelt. Daher ist ganz wichtig, dass die entsprechenden Carrier vorhanden sind, dass der Zugang zum Internet gegeben ist. Wir sind in einer ganz besonderen Situation, weil der DKIX, der Internet-Austauschstunden, einer unserer ersten Kunden in Frankfurt war. Ja, viele Kollegen sagen immer so, bei uns kann sich der Kunde direkt mit dem Herz des Internets verbinden und ist nicht mit dem kleinen Finger angebunden. Das ist sicherlich ein Faktor, der im Cloud-Betrieb eine sehr große Rolle spielt, neben der Ausfallsicherheit, die Konnektivität und auch die Flexibilität. Dass wir dadurch, dass wir recht viele Rechenzentren gerade bauen, wir haben ein großes Gelände in Frankfurt erworben, das ehemalige Leckermann-Gelände, da bauen wir 11 Rechenzentren gerade, davon sind 3 schon in Betrieb, dass wir auch entsprechend zukünftig Fläche und Kapazität den Kunden anbieten können. Also jetzt nicht nur Fläche, sondern auch ganz wichtig, dass der Strom entsprechend vorhanden ist, um die Cloud zu betreiben. Ich glaube, das sind von unserer Brille heraus die wichtigsten Faktoren, um die Cloud, die Infrastruktur für die Cloud zukunftsfähig den Kunden zur Verfügung zu stellen.
Vielleicht kannst du uns sogar noch mal ein paar Zahlen mitbringen. Also wie sieht das denn in einem Rechenzentrum auf? Wie viel Strom wird verbraucht? Wie funktioniert die Kühlung? Wie viel Wasser wird tatsächlich verwendet? Wie geht ihr mit erneuerbaren Energien um? Hast du da noch ein paar Zahlen für uns?
Ja, sehr gerne. Das sind ganz, ganz wichtige Kennzahlen für uns. Vielleicht um einen Punkt rauszugreifen, den kann man sehr schnell beantworten. Wir haben einen geschlossenen Wasserkreislauf. Das heißt, wir verbrauchen kein Wasser. Ansonsten ist der Fokus generell auf die Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das heißt, die Energieeffizienz spielt bei uns eine wichtige Rolle. Das spielt sich ja auch in dem Stromverbrauchskosten bei unseren Kunden wieder. Also wir unsere Kunden haben Eigeninteresse daran, dass die Hardware sehr, sehr effizient betrieben wird. Wir reden da von dem PoE, das heißt der Faktor, wie viel verbraucht die eigene Hardware im Vergleich zum Gesamtverbrauch beispielsweise des Gebäudes. Und je geringer der Faktor, umso energieeffizienter ist das Ganze oder wird das Ganze betrieben. Das ist eine der wichtigsten Kennzahlen bei uns in der Branche. Darüber hinaus, du hast es angesprochen, auch die Nachhaltigkeit. Wir betreiben unsere Datacenter seit mehr als 10 Jahren mit reiner grüner Energie, also mit erneuerbaren Energien. Auch das wird immer wichtiger oder ist sehr, sehr wichtig. Aber auch nicht nur, dass wir es mit grüner Energie betreiben, sondern auch die Energieeffizienz. Ein weiterer Faktor, der jetzt mehr kommen wird, auch die nächsten Jahre, ist auch auf die Energiedichte zurückzuführen. Bedeutet, dass wir mit Direct-Liquid-Cooling, das heißt, wenn man direkt mit dem Wasser auf den Chip geht, eine sehr hohe Ersparnis hat im Bereich der Effizienz. Weil die Wärme halt direkt abgeführt wird. Das sind so die Fokusthemen, wenn man sich die Nachhaltigkeit bei uns anschaut. Parallel zurück zu einer Frage, wir haben Power Purchase Agreement, das heißt, wir betreiben oder ein Großteil des Stromes, den wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, wird durch Photovoltaik erzeugt. Da haben wir ein Power Purchase Agreement abgeschlossen mit einem großen Park in der Nähe von Magdeburg, sodass wir auch nicht nur über die Energieversorger entsprechend auf die grüne Energie zugreifen, sondern auch selbst Power Purchase Agreements, PPAs, wie sie bei unserer Branche heißen, abschließen.
Hast du dann vielleicht auch genaue Zahlen für uns? Ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, was wir alleine in unseren Räumen, wie viele Kilowattstunden wir verbrauchen, aber dass es so ein bisschen greifbar wird, welche Dimensionen das sind?
Also Melli, sehr, sehr gute Frage. Wenn man sich den Digitalpark Fechenheim anschaut, da haben wir bei den 11 Rechenzentren, stellen wir unseren Kunden 200 Megawatt zur Verfügung. Um das ja entsprechend umzusetzen, legen wir selbst eine 110 kV-Leitung von einem Energieversorger im Nordosten Frankfurts direkt zu unserem Campus. Ja, durch ja, mehr als 100 Grundstückseigentümer bzw. Grundstücke dann geführt wird. Das speist dann unser Umspannwerk ein und damit betreiben wir den Campus, sodass wir die 200 Megawatt unseren Kunden zur Verfügung stellen. Aber wie ich es auch gerade beschrieben habe, durch den PoE brauchen wir natürlich auch mehr Strom, um die Infrastruktur, die Kühlaggregate rundherum zu betreiben, sodass wir eine Anschlussleistung von ca. 300 Megawatt haben, von denen wir dann 200 Megawatt unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Einfach eine Rechnung, also ein 3- und 4-Personen-Haushalt verbraucht ca. 5000 Kilowattstunden. Das entspricht ja ca. 7 bis 8 kW Strombereitstellung. Und wenn wir jetzt uns den Digitalpark Fechenheim anschauen mit den 11 Rechenzentren, haben wir 200 Megawatt. Das wären rund ja 29.000 Einfamilienhaushalte, die man mit der Kapazität betreiben könnte.
Boah, das ist schon Wahnsinn.
Ja, das ist schon eine Kleinstadt, ja.
Ja, ich hau jetzt einfach mal eine These raus, Frank. Ohne Rechenzentren gibt's keine Cloud. Was ist für dich aktuell das Wichtigste in diesem Zusammenhang?
Hast du schön gesagt. Das kann ich nur unterstreichen. Wie es ohne Häuser auch keinen Wohnraum gibt. Ich glaube, das ist eine sehr gute Analogie. Denn die Cloud muss ja irgendwo wohnen. Und eine Cloud ist sehr, sehr anspruchsvoll, was die Infrastruktur anbelangt, die Strombereitstellung, die Kühlung und auch die Konnektivität. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Ich sage auch immer zu meinen Jungs, alles, was bei euch auf dem Handy läuft, die Server stehen eigentlich in meinem Rechenzentrum. Sobald ihr soziale Netzwerke sucht, Suchmaschinen, egal was, sobald das Handy entsprechend der Bildschirm aufpoppt, ist irgendwo ein Server im Hintergrund, der in der Regel in der Cloud läuft, um das Ganze halt zu betreiben. Und wir sind die Infrastruktur, ja, die das Ganze ganz ermöglicht.
Wie haben sich denn die Anforderungen von Cloud-Kunden im Vergleich zu klassischen Hosting-Kunden verändert?
Also ich glaube, die Cloud-Anbieter sind ganz vorne, was die Technologie anbelangt. Setzen in der Regel die neueste Technologie ein und diese Anforderungen setzen Standard bei uns in der Branche. Andere Kunden, Enterprise-Kunden, auch Service-Provider haben dann einen leichten Zeitverzug dahinter. Aber letztendlich werden durch die Cloud-Provider wird die Zukunft quasi vorhergesagt oder angefragt. Und wir können die sehr schnell umsetzen, weil wir in der Regel ja jedes Jahr ein neues Datacenter bauen, sodass wir genau diese Anforderungen aufgreifen können die in der Infrastruktur abbilden und sehen das dann, wie gerade gesagt, einen gewissen Zeitverzug bei den anderen Kunden.
Hier kann man auf jeden Fall das Stichwort Connectivity einmal mit einbauen. Das hat ja heute eine zentrale Rolle. Und was bedeutet das eigentlich konkret im Zusammenspiel, wenn man jetzt auf die Hyperscaler guckt oder auch auf uns als Service Provider?
Das ist ja quasi die Verbindung. Also wenn du jetzt privat dein Handy nutzt oder geschäftlich, da ist eine Ring Carrier dazwischen, immer ein paar große Dienste, Vodafone, eine Telekom oder andere Service Carrier, die diesen Service zur Verfügung stellen. Diese Anbindung ist ganz wichtig. Und bei uns auf dem Campus hat man Zugang zu mehr als 600 Carriern, die auch größtenteils physisches Equipment bei uns auf dem Campus stehen haben. Und über einen Cross-Connect, das heißt über eine Glasfaserverbindung, kann man sich direkt mit diesen Carriern verbinden, sodass ja auf der einen Seite zur Außenwelt hin die Konnektivität gegeben ist, aber was auch ganz interessant ist für unsere Kunden, die bei uns auf dem Campus sind, dass sich direkt mit diesen Cloud-Anbietern auch verbinden können. Dass halt in dem Falle kein Carrier dazwischen ist. Keine Telekom, keine Vodafone, keine Colt, sodass einfach über eine Glasfaser eine direkte Anbindung in die Cloud möglich ist. Dadurch hat man halt keinerlei Themen bezüglich Latenz und auch keine Themen Richtung Bandbreite. Und das quasi, ja, wir sind als Marktplatz, wo unsere Kunden direkten Zugang zu Cloud haben und aber auch die Cloud die Möglichkeit haben, durch die Anzahl der Carrier die perfekte Verbindung zur Außenwelt darstellen können.
Wir haben in einer unserer ersten Cloud-Folgen schon mal über die unterschiedlichen Cloud-Strategien gesprochen. Deswegen jetzt die Frage, wie siehst du die Entwicklung zu Hybrid- und Multicloud-Strategien? Was verändert sich da für euch als Rechenzentrumsbetreiber?
Auf uns hat das eigentlich keinen mittelbaren Einfluss. Letztendlich bieten wir einen Marktplatz an, wo beide Philosophien, beide Technologien ja vorhanden sind. Wir haben viele Kunden, die haben einen Multicloud-Ansatz. Und durch den Marktplatz und weil alle Hyperscaler bei uns verfügbar sind, ist es relativ einfach, sich das passende Angebot rauszuziehen. Wir haben auch einige Unternehmen, gerade im Hybriden, die ihre Hardware bei uns betreiben und dann aus welchen Gründen die eine Rolle spielen, entweder die Cloud nutzen bei Peaks oder halt einen Teil der Applikation in der Cloud betreiben, Teil selbst betreiben, also diese klassische Mischform. Mit Cloud-Ansatz. Bei uns auf dem Campus findet man alles.
Ein weiteres Thema der Zukunft ist natürlich KI und Automatisierung. Deswegen würde ich auch darauf gerne nochmal eingehen. Wie wirkt sich denn AI auf euren Betrieb aus oder auf Rechenzentrumsbetriebe an sich aus?
Ich glaube, dass nach der Cloud-Welle die nächste Welle, die auf uns, in der wir uns gerade befinden, die kommt nicht auf uns zu, wir befinden uns mittendrin, die aber wesentlich schneller ist als die Cloud-Welle vor ein paar Jahren. Wir sehen, dass massiv in der Energiedichte, die nachgefragt wird. Wenn man sich die AI-Rechner anschaut, da reden wir mittlerweile von 30, 40, 50 kW pro Rack, die wir in der Regel luftgekühlt entsprechend auch ja bei uns betreiben können. Der nächste Schritt ist dann, dass wir Wasserkühlung einsetzen. Entweder das sogenannte Redoor Heat Exchanger, das heißt, die Wärme wird hinten am Rack abgeführt, auch direkt ins Wasser, das heißt, wir wärmen das Wasser auf. Oder halt damit Liquid Cooling, das ist so der nächste Schritt, dass man halt mit der Kühlung direkt auf den Chip drauf geht. Der Riesenvorteil ist halt, dass man entsprechend hohe Rücklauftemperaturen hat. Also wir haben momentan eine Rücklauftemperatur von ja knapp 30 Grad bei uns im Rechenzentrum und durch das Liquid Cooling kommen wir nahezu an 100 Grad an Wassertemperatur. Das heißt, die Energiedichte wird aus meiner Perspektive in den nächsten Jahren noch immens ansteigen. Wir haben diesbezüglich auch schon ein Innovation Lab aufgebaut, das Digital Realty Innovation Lab in den USA. Das zweite kommt jetzt in London, wird Anfang nächsten Jahres eröffnet, wo es unsere Kunden genau diese Technologie anschauen können. Also jetzt nicht nur auf dem Papier, nicht nur anhand von PowerPoints, sondern wir haben es aufgebaut, wir betreiben das. Und der Vorteil dieses Labs ist auch, dass man selbst Szenarien dort aufbauen kann und testen kann.
Sehr gut, Froni, dann machen wir den nächsten Betriebsausflug entweder in die USA oder nach London, oder?
Ich bin sofort dabei. Frank, wir warten auf deine Einladung.
Seid herzlich eingeladen.
Ja, genau. Mega, okay, dann haben wir das Thema Kühlung ja auf jeden Fall schon einmal gut abgefrühstückt. Welche technologischen oder regulatorischen Trends siehst du denn persönlich für die nächsten Jahre?
Ja, ich glaube, AI wird generell unser Leben verändern, privat auch im Business. Nicht nur Technologie, sondern auch Prozesse, wie wir unser Einkaufsverhalten ändern oder jetzt schon dabei sind zu verändern, wie Businessprozesse nur aufgestellt werden. Und auch dafür, irgendwie bei der Cloud, muss auch eine Grundlage vorhanden sein. Und die Grundlage, die sehen wir jetzt schon bei uns in Datacentern, die ersten AI-Installationen, die wir betreiben, beispielsweise eine ganz große Installation in Göteborg, eine weitere Quantencomputing in New York. Das sind so die Technologien, die auf uns zukommen werden. Und die werden natürlich auch einen Einfluss auf unsere Branche haben. Im Design der Data Center, wie ihr wahrscheinlich wisst, die Data Center heutzutage haben ja einen Doppelboden, wo entsprechend Kaltluft im Doppelboden eingeblasen wird, sodass die Kühlung dort entsteht, beziehungsweise die Abwärme dort aufgenommen wird vom Server, wo sie auch entsteht. Der nächste Schritt ist halt, wie anfangs beschrieben, dass man halt mit Liquid Cooling auf den Chip geht und dadurch fällt der Doppelboden weg. Und das wird auch einen Einfluss auf das Design des Data Centers haben, weil wir halt dann nicht mehr diese Deckenhöhen benötigen, die momentan noch Standard sind in unserer Branche.
Ich finde, du hast uns jetzt schon richtig guten Einblick gegeben in alle Themenbereiche, die wir so ja vorab schon mal so ein bisschen festgesteckt haben. Ich würde dich jetzt mal noch gerne die persönliche Frage stellen. Du bist ja tagtäglich in eurem Rechenzentrum unterwegs. Gibt es denn dennoch irgendwie irgendwas, was dir immer wieder einen Gänsehautmoment beschafft?
Ja, habe ich relativ oft, ja, was glaube ich nach 14 Jahren schon was Besonderes ist. Es ist einfach die Größe, was wir da aufbauen. Die Größe der Datacenter, fünfgeschossige Gebäude mit der Infrastruktur, wenn so ein Generator oben aufs Dach gesetzt wird, das sind schon Dimensionen, die sind beeindruckend. Oder auch mit Kundenbesuchen bei uns. Wenn jemand das erste Mal einfach die Sicherheit, das Sicherheitskonzept wirklich spürt, wenn er durch die Schleusen geht, wenn er sieht die Anzahl der Kameras, wie wir die Datacenter absichern. Ja, dieses Staunen, diese Begeisterung, also ich habe sie immer noch, obwohl ich so lange dabei bin. Ich glaube, das ist was, ja, Gänsehaut, einfach die Größe und auch, wie sich die Company entwickelt hat. Als ich anfing, waren wir ja knapp 100 Leute, jetzt sind wir knapp 500. Auch diese Schritte, wie wir mittlerweile unsere Prozesse perfektioniert haben, angepasst haben, das ist einfach schön mitzuerleben, auch mitzugestalten. Aber zurück zu deiner Frage, einfach die Größe und die Anzahl der Datacenter. Wir betreiben bei uns auf dem bestehenden Campus 16, 11 werden direkt nebendran gebaut. Also wir haben knapp 30 Datacenter in Frankfurt, 3 in Düsseldorf und die Anzahl allein und wie die miteinander ja durch verbunden sind über Cross-Connects, über die Glasfaser, ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Ich würde auf jeden Fall noch deine Begeisterung bei den Momenten deiner Besucher mit einbauen. Also auch nochmal, das ja. Hast du ja auch nochmal angemerkt.
Ja, aber
das ist für mich auch
Leben.
Ich habe das
selbst erlebt, ja.
Ja, genau. Also kann man gut, man sieht ja auch, wie du das mit Leidenschaft machst und wie du das dann auch rüberbringst. Und das ist, glaube ich,
Dankeschön.
So ein gegenseitiges Ping-Ping. Du siehst, wie begeistert deine Zuhörer sind, die Zuhörer sehen, wie begeistert du bist. Also ich glaube, das ist schon auch ein Match auf lange Sicht.
Ja, es macht einfach Spaß.
So, dann würde ich sagen, wir schicken dir jetzt einfach schon mal die Einladung für unser nächstes Gespräch. Kann natürlich gerne früher sein, aber denken wir mal Oktober 2030.
Oh je.
Ja, es ist schon etwas weiter nach vorne, aber wir wollen uns da spätestens da mit dir wieder zusammensetzen und nochmal gucken, was hat sich denn so verändert? Was glaubst du denn, was sich bis dahin so besonders verändert hat?
Ui, Also ich glaube, wir unterschätzen noch den Einfluss auf AI, wie AI unser Leben beeinflussen wird. Wie anfangs gesagt, im privaten und geschäftlichen Bereich. Ich glaube, wir werden dann in einer neuen Welt quasi uns befinden, die uns sehr viel Arbeit, negative Arbeit abgenommen hat. Also ich persönlich, ich glaube, wir brauchen keine AI, die Musik komponiert, Gedichte schreibt und Bilder malt. Und das würde ich auch schon lieber selbst tun, aber halt die einfach die lästigen Sachen von uns fernhält. Das wird Einfluss auf unser Leben haben, dass wir uns hoffentlich auf die schönen, spannenden Sachen konzentrieren können, sei es im Business, sei es privat. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Data Center Branche. Das heißt, wir müssen da ganz vorne mit dabei sein, müssen mit den Anbietern reden, mit den Hardware-Anbietern, mit den Chip-Anbietern, denn ja, die Hardware, ich schon oft gesagt, muss ja irgendwo wohnen. Und wir als Vermieter haben die Aufgabe, die perfekte Infrastruktur für diese Hardware zu bieten. Und das wird einen Einfluss auf uns haben. Wie das konkret in 5 Jahren ausschauen wird, kann ich nur spekulieren. Die eigenen Anbieter reden jetzt schon von 1 Megawatt pro Rack, das entsprechend kommen wird. Für uns eine sehr hohe Herausforderung, nicht nur Richtung Kühlung, sondern auch Richtung Stromanbindung. Wie bekommt man Strom zu dem Rack? Also ich bin sehr gespannt auf die Zukunft. Bewegt sich gerade sehr, sehr viel. Und ja, ich denke, wir sind da sehr gut aufgestellt.
Ja, Wahnsinn. Ja, dann 2030 würde ich sagen, spätestens dann folgt die Einladung. Vielleicht schaffen wir es dann auch live und in Farbe. Aber vielen Dank.
Schicken Invite, Melli. Akzeptiere ich gerne.
Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, das Schlagwort, die Cloud braucht ein Zuhause, passt ganz gut. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis bald.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für deine Zeit und für den wirklich interessanten Input. Ja,
hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja. Tschüss.
Ciao, ciao.
Okay, Melli, heute sind wir richtig tief in die Welt der Rechenzentren eingetaucht. Ich fand's mega.
Ich auch. Und wenn euch die Folge genauso gut gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abo oder über einen Like. Wir sind zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr mehr wissen wollt zu Digital Realty, verpacken wir euch natürlich auch noch einen Link in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, Froni, freuen wir uns schon auf die allernächste Folge. Hört gerne mal rein. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Ciao.